glaube, durch das, dass ich dann irgendwann konnte, die Krankheit als Teil von mir akzeptieren, aber wichtiger Unterschied, Teil von mir und nicht ich bin Krankheit. Weil das, würde ich sagen, ist die erste Jahr, sage ich mal, von der Diagnose, ist mehr gewesen, ich gleich MS. Mhm. Blöd gesagt, also so ein bisschen die Rolle, die gespielt hat. Und dass wir können akzeptieren und für mich, also, es klingt vielleicht auch einfacher, als es dann umgesetzt ist, aber auch können sehen, dass das ein mega, mega wichtiger Teil ist von meinem Lebensweg. Und ich wäre ja nicht die Person, die ich jetzt bin, ohne MS. Und ich glaube, bei mir hat es dann auch irgendwann gekippt, dass es wie gewesen ist, nicht, ah, wieso ich? Also, so ein unfair behandelt, sondern ja, wieso nicht ich? Also, ich kann das tragen und wieso nicht ich? Also, ja, ich glaube, was dann so ein bisschen gewechselt hat, dass ich da auch Qualitäten drin gesehen, ist es natürlich auch einfacher gewesen, um die Ängste loszulassen.
Eins ist klar, wir alle strugglen. Und manchmal tut das Leben auch weh. Pflaster fürs Herz ist ein Podcast, der dich in dem allem begleitet. Mit Gedanken, Impulsen und Gesprächen direkt aus meiner Coaching-Praxis, die dich stärken und entlasten. Ich bin Sarah Sattir und ich freue mich, wenn du immer wieder reinhören kannst, wenn du etwas brauchst, das dir ein bisschen Leichtigkeit schenkt und ein bisschen dein Herz wärmt. Heute habe ich das erste Mal hier bei mir, ich nehme entweder in der Coaching-Praxis auf oder bei mir daheim. Und heute sitzen wir hier bei mir im, ich habe eine Altbauwohnung, wo man ein Esszimmer hat. Das hat man ja sonst nicht mehr so. Aber wir haben tatsächlich ein Esszimmer, weil in dem Zimmer hat nicht viel mehr Platz als ein Esstisch und ein altes Küchenbuffet. Und da sitzen wir jetzt gerade und mir sitzt jemand gegenüber, wo ich seit Geburt kennen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, dass ich, vielleicht kommt die andere Schwester dann auch mal, aber als erste Gästin ist heute meine kleinste Schwester, Delia, da. Und Delia, die ist 17 Jahre jünger als ich. Ich bin jetzt 47, sie 30. Und ich habe tatsächlich dürfen bei ihrer Geburt dabei sein. Das hat dazu geführt, dass ich, wo ich dann selber geboren habe, das Gefühl hatte, das ist total easy gebären. Meine Mami hat sie wirklich daheim in so einem Pool bekommen und das ist wirklich ein schönes Erlebnis gewesen. Also das hat mich überrührt und bewegt und hat mich sehr dann auch in meinen eigenen Vorstellungen geprägt und ja, bei mir ist es dann ganz anders rausgekommen. Und obwohl Delia, und darum sitzt sie heute auch da und habe ich sie gewählt als erste Gästin, weil obwohl sie 17 Jahre jünger ist als ich, ist sie für mich ganz eine wichtige Vertrauensperson auf Augenhöhe. Manchmal kommt sie mir fast älter vor als ich in gewissen Themen. Sie ist für mich auch wichtig, wenn es um verletzliche Themen geht. Ich kann ihr alles anvertrauen. Und sie berührt mich immer wieder und beeindruckt mich auch mit ihrer Tiefe. Und das hat wahrscheinlich auch viel mit ihrer Geschichte zu tun. Herzlich willkommen, Delia. Jetzt hast du lange erwartet. Schön, bist du da.
Hallo, danke vielmals. Ich fühle mich geehrt. Jetzt weiss ich gar nicht, was sagen nach dem schönen Einstieg von dir und lieben Wort. Danke.
Ja, Delia, wir wohnen ja heute zwei Strassen auseinander und du eben bist ganz, ganz näher, eben nicht nur also in meinem Herzen, aber natürlich eben auch vom Wohnen her. Und es gibt immer wieder so Momente, wo ich dich so beobachte von aussen als deine Schwester und so denke, hey, woher nimmst du die Gelassenheit? Und da macht man sich ja viel Gedanken und ich freue mich auch heute auf das Gespräch, weil ich denke, ich kann dich vielleicht nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Und auch ihr, die uns da zuhören, könnt hoffentlich ja, vielleicht etwas ein bisschen mitnehmen von der Delia. Ich weiss einfach schon, als kleines Mädchen bist du jemand gewesen, du hast wahnsinnig deinen eigenen Kopf gehabt. Wenn man dir hat versucht, das Frisürli zu machen. Ich hatte dir auch so gern, weil so schöne Spängel in die Haare machen und so. Du hast dich wirklich, also hast keine Chance gehabt. Ganz einen eigenen Kopf. immer gewusst, was du willst und was nicht. Hast du dich auch so in Erinnerung als Kind?
Ja, definitiv. Darum lache ich jetzt ein bisschen, weil ich das schon sehr, sehr gesehen, nicht nur als Kind, auch als Teenager. Würde ich sagen, bin ich immer sehr willensstark gewesen und immer gewusst, was ich auch will. Und das, was ich auch will, habe ich dann auch mir möglich gemacht oder halt bekommen. Also es klingt verwöhnt, ich meine das nicht so, sondern mehr einfach, wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, habe ich das dann für mich müssen erreichen.
Und eins von den Zielen von der Delia war mit 16, dass sie gefunden hat, ich gehe ins Austauschjahr vom Gymi. Und dann hat sie nicht so ein Ziel gewählt, wie man vielleicht so ein bisschen gedacht hat, sondern du bist auf Hongkong.
Ja, aus dem Grund, weil ich unbedingt in eine Stadt wollte. Also ich habe immer alle gehört, die auf Amerika sind und dann in diesen kleinen Dörfchen gelandet sind. Und das wäre mein Albtraum gewesen. Ich fand, ich in eine Großstadt, dann habe ich gedacht, ich gehe auf Hongkong. Und bin aber dann natürlich in Hongkong in ein kleines, mini Dörfchen oder abgelegenen Ort gekommen. Ja.
Und das Austauschjahr hat dann sehr abrupt geändert, nämlich du bist krank geworden. Und manchmal denke ich, eben, du hast schon dort etwas durchlebt und durchgemacht, wo viele gar nie in Berührung kommen im Leben. Magst du erzählen, was dort passiert ist?
Genau, also es ist so, ich war in Hongkong im Sommer und ich habe angefangen, so ein Taubheitsgefühl haben. Und habe aber selber das ehrlich gesagt nicht so ernst genommen, weil ich würde sagen, ich bin so ein bisschen das Gegenteil von einem Hypochonder. Ich weiss nicht, ob es ein Wort dafür gibt. Ich glaube nicht.
Das weiss ich auch nicht. Aber wir können nachher mal ChatGPT fragen.
Genau, ich war sehr gelassen gewesen, auch mit diesen Symptomen, über so ein bisschen Taubheitsgefühl der linken Seite, bei der Hand und meinem Brustkorbbereich. Und ich habe das wie so ein bisschen abgespielt und meine Eltern haben dann doch auch erzählt, am Telefon natürlich. Und sie haben dann irgendwann gefunden, ich sollte unbedingt mal zu einem Arzt gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Das war ein chinesischer Arzt zuerst gewesen und der hat gesagt, ja, Muskelzerrung, irgendetwas. Und dort bekommt man immer ganz, ganz viele farbige Pillen. Sehr auch viel Alternativmedizin. Und es ist natürlich dann nicht besser geworden, aber man hat dort die Diagnose noch nicht gewusst. Und dann ist es relativ schnell bergab. Und ich habe wirklich meinen linken Arm eigentlich nicht mehr können bewegen und brauchen. Und im Spital ist dann relativ schnell rausgekommen mit einem MRI, dass es Multiple Sklerose, MS, ist. Genau.
Und das war ein riesen Schock gewesen. Du bist dann mit einem begleiteten Flug von der Rega direkt von Hongkong ins Unispital gekommen. Und ich weiss noch, ich bin dort dann gerade ins Spital gekommen und dann hast du wirklich, also du hast dich nicht mehr bewegen können, gell? Die ganze Seite war gelähmt gewesen und du hast auch nicht mehr können den Test machen, dass du dich hast können so die Nase langen, das weiss ich auch. Und das ist mir so geblieben, das Bild. So ist einfach irgendwo angelangt.
Genau, also der Test ist eigentlich so ein bisschen ausschlaggebender Grund gewesen, wieso ich überhaupt das MRI verordnet bekommen habe, weil ich gedacht habe, das kann ich. Also es ist ein Test, wo man von der Nase, vom Finger auf die Nase langt. Mit geschlossenen Augen und ich habe gedacht, ich kann das, weil ich dort auch noch nicht begriffen habe, wieso, also was gerade mit mir passiert. Und ich habe dann wirklich das Ziel nicht erreicht, meine Nase zu berühren. Und ja, so ist dann auch eben schnell bergab, als ich dann zurückgekommen bin, Zürich gelandet bin, ist mein Ziel gewesen, in meiner damaligen Schuluniform von Hongkong rauszulaufen. Das habe ich mir so fest in den Kopf gesetzt und habe aber die eigentlich nicht mehr können selber anziehen. Genau. Und dort ist schon, dort habe ich glaube schon ein bisschen realisiert, okay, irgendetwas ist wirklich nicht gut, weil die Diagnose, die man zwar schon in Hongkong genannt worden ist, habe ich nicht so ernst genommen, da ist man so ein bisschen,
MS, hast du etwas über das gewusst vorher schon? Also, weißt, hast du vorher jemals, oder wie bei mir ist ja so gewesen, wo ich schwanger gewesen bin, mit dem Cem, meinem älteren Sohn, der Behinderung hat, ich habe wirklich, glaube fast keinen Kontakt gehabt vorher mit dem Thema Behinderung. Hast du Kontakt gehabt schon mit dem Thema MS?
Also, ich habe schon gehört, das Wort MS oder Multiple Sklerose, aus dem Grund, weil eine Cousine von mir, wo in Deutschland wohnt, also ist nicht gerade sehr eine nahe Cousine, aber hat die Krankheit, aber ich habe nicht viel darüber gewusst, aber ich habe gewusst, ich kenne jemanden, der das hat und ich habe es darum Ja, ich habe meinen Eltern am Telefon erzählt, weil sie sind ja nur eben via Telefon dabei gewesen, in dem Sinn. Ja, ich glaube, also der sagen, dass ich glaube, es ist MS, hahaha. Also ich habe es ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht also beängstigend gefunden, gerade wo die Diagnose kam, weil ich aber auch nicht gewusst habe, was das genau heisst.
Mhm. Und das ist ja eine von diesen Krankheiten mit Tausenden von Gesichtern, mit ganz vielen Erscheinungssymptomen, mit ganz vielen unterschiedlichen Verläufen. Und magst du uns ein bisschen mitnehmen, was dann nachher mit dir passiert ist? Also es sickert ja dann so ins System.
Genau. Also ich glaube, eben am Anfang, als ich dann zurückkomme in die Schweiz, bin ich natürlich zuerst im Unispital gelandet für die Abklärung, also für die offizielle Diagnose. Man hat dann noch eben alle Tests gemacht und natürlich viel Cortison habe ich bekommen, weil ich ja mitten in meinem ersten MS-Schub war, bin, der schon relativ weit fortgeschritten ist. Ich konnte dort nicht mehr können, allein also duschen oder mich schamponieren. Also ich habe dort Hilfe gebraucht und auch nicht mehr können allein meine Unterhosen anziehen. Und das ist für mich so prägend, weil ja, gerade jetzt auch, ich war dort 17 gewesen. Es ist sicherlich nicht ein Moment, wo man unbedingt Hilfe haben in der Dusche. Und, also ich glaube, das wird niemand auch später, aber ja, dort ist mir schon ein bisschen eingefahren, okay, ich glaube, es ist doch eben schlimmer, als ich jetzt das in meinem Kopf vorher gedacht habe. Und ja, da habe ich wirklich ein halbes Jahr etwa Ergotherapie gehabt, um die linke Hand und den Arm wieder richtig bewegen. Cortison hat natürlich dann zum Glück sehr viel geholfen. Und in dem Sinn, ja, es ist dann wie mit dem Schub eigentlich besser geworden. Aber die MS-Geschichte hat eigentlich wie erst angefangen, weil natürlich die grosse Frage kam, welche Medis braucht es jetzt, was heisst das für mein Leben für die nächsten Jahre. Ich war heute noch im Gymi, also ich kann durch das, dass ich im Austauschjahr war, auch noch ein Jahr wie wiederholen. Und ja, das sind auch so Themen, die dann gekommen sind. Wie geht es im Alltag weiter mit der MS? Ja, wo am Anfang aber ein bisschen irreführend waren, weil der Arzt, dass der Oberarzt, Neurolog, hat damals zu mir gesagt, ja, mach dir gar keine Sorgen. Eben MS, tausend Gesichter und wir haben mittlerweile viele Medikamente, viele Möglichkeiten. Es ist nicht mehr das, wie es mal war. Du wirst ganz ein normales Leben leben. Und darum bin ich, glaube auch am Anfang doch, obwohl der Schub schon recht schlimm war, sehr relaxed geblieben, kurz.
Ich mag mich an die Aussage erinnern, ich war dort dabei gewesen. Er hat das wirklich so gesagt, dass als jemand irgendwie sagt, ja, gell, eine Grippe hat jeder mal.
Ja,
Und dann ist ja bei dir eine Zeit losgegangen, so wie ich mich mag erinnern, wo, also du hast die Medikamente nicht vertreibt.
Genau, ja. Das ist wirklich, also, ja, es ist, ich hatte jetzt so Spritzen als erstes, wo, eben, es ist eh schon eine Umstellung, dass man sich überhaupt selber muss spritzen, weil vorher halt gesund gelebt hat. Aber was ich gemerkt habe schnell, ist, dass es für mich sehr schwierig gewesen ist, weil ich einfach so stark reagiert habe. Ich habe wirklich starke Nebenwirkungen gehabt beim ersten Medi, eben mit dieser Spritze, dass ich dann natürlich dann auch nicht mehr das nehmen wollte. Ich habe so, ja, Schüttelfrost gehabt. Schmerzen, Vergiftungen von den Leberwerten, die erhöht gewesen sind. Und das hat es dann im Alltag gerade schon sehr erschwert. Also hat mich in dem Sinn auch mehr eingeschränkt, auch noch als sonst die MS per se. Gut, ist ja immer schwierig. Also ist auch meine Erfahrung bis jetzt, dass Medikamente können eine grössere Einschränkung sein wie vielleicht Krankheit im Moment. Aber aus Angst vor der Zukunft oder beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt Angst, aber halt einfach aus dem, was man weiss, man gleich diesen Medikamenten einen Versuch will geben, weil es auch von den Ärzten gesagt her die einzige Möglichkeit ist, können möglichst lang, möglichst schubfrei zu bleiben mit der MS. Genau.
Und jetzt habe ich ja so ein bisschen geplant, und du bist jetzt die Erste, dass ich denke immer wieder, oder, wenn ich in der Praxis oder an Workshops oder auch sonst in meinem Leben mit Menschen rede, die ja, Erfahrungen machen, die sie müssen bewältigen, dann sind ja da wie ein Weg dahinter. Eben, also du erzählst das so, oder es ist so, also ich finde das immer wieder, auch wenn ich so irgendwie in einem Interview oder sonst, vielleicht haben wir in einem anderen Podcast darüber reden, ja, wie ist denn das gewesen, wo du erfahren hast, dein Sohn hat eine Behinderung. Oder man erzählt dann das so. Und gleichzeitig ist es ja ein wahnsinniger Prozess. Eben von zuerst einmal irgendwie denken, ja, also so schlimm ist es nicht. Und dann eben merken, okay, shit, ich kann irgendwie meine Unterhose nicht mehr allein anziehen. Und dann irgendwie, ja gut, jetzt kommen irgendwie die Medikamente. Und dann merken, okay, also ich weiss auch noch, es ist dir mal so schlecht gegangen wegen einem Medikament, dass wir davon geredet haben. Ja, wenn das jetzt schlimmer wird, wenn die Leberwerte nicht besser werden, dann müssen wir irgendwie die Leber transplantieren. Und so weiter. Und, also, du bist ja in dieser Zeit, wo andere Party machen, wo ganz viel ja als die unbeschwerteste Zeit beschreiben. Man sagt ja auch, oder zum Beispiel Musik, wo man gehört hat, so mit irgendwie zwischen 16 und 18, die lösen so unbeschwerte und beschwingte Gefühle aus. Es ist eben auch eine Zeit, wo man keine Sorgen hat. Eine Zeit, wo man sehr im Jetzt lebt, wo man irgendwie noch nicht so mit dem Ernst vom Leben konfrontiert wird oder es noch nicht so Konsequenzen hat. Ist ja bei dir, also du hast weder noch in den Ausgang in dieser Zeit noch irgendwie, ich weiss doch auch nicht, mit Drogen experimentieren oder Alkohol trinken oder was auch immer du vielleicht Lust gehabt hättest. Wie hast du das erlebt? So also plötzlich wie eigentlich so ein bisschen wie auf einem anderen Weg zu sein, weisst du, als die anderen?
Ja, das hast du es gut gesagt. Also ich bin wirklich, ich denke, wenn ich gesagt zurück, ich bin eigentlich bis vor kurzem vielleicht 10-mal in meinem Leben im Ausgang gewesen. Das ist lustig. Nein, ja. Also ich glaube, es ist relativ schnell dann schon gegangen, weil es mir natürlich, auch wenn ich vieles wie doch noch ein bisschen leicht oder naiv genommen habe, also ich habe es noch nicht so richtig ernst genommen, habe ich mich gleich durch die Umstände dann auch recht isoliert. Und es ist mir natürlich nicht gut gegangen, eigentlich. Also ich glaube, es hat sich dann auch so ein bisschen angeschlichen. Also ich habe sicher auch in dieser Zeit dann Depressionen gehabt. Und aufgrund von dem, weil ich mich ja sehr anders gefühlt habe, wie meine Mitschülerinnen und Freundinnen. Und auch gemerkt habe, dass viele von meinen Freundinnen oder ja auch nicht genau wissen, wie mit dem Thema umgehen. Ist ja auch sehr schwierig, oder? Also wie reagiert man darauf, wenn es eine gute Freundin so eine Krankheit hat?
Kannst du sagen, wie das, ich werde auch immer mal wieder gefragt, was würdest du dir zum Beispiel wünschen oder was würde helfen? Was hättest du dir gewünscht? Wenn du jetzt wie noch mal könntest, so zurück und eine Anleitung deinen Freundinnen in die Hand drücken. Weil ich glaube, oder was du ja ansprichst, ist, dass wenn Schicksal wie zuschlägt und plötzlich jemand von etwas betroffen ist, wo man vielleicht selber auch noch gar keine Berührung damit hat, keine Erfahrungen, dann fühlen sich ja viele Menschen sehr unsicher. Also sie wollen ja, dann absolut nichts falsch machen, sie wollen irgendwie eigentlich unterstützen und dann sagen sie lieber manchmal nichts, anstatt dass sie etwas sagen. Und es fehlt wie am Bewusstsein, oder ich denke auch immer wieder, und darum mache ich ja auch den Podcast, es fehlt dann wie an einer Kultur, dass man kann mit Krankheiten, mit dem Sterben, mit dem Tod, mit Behinderung oder mit allem, was uns irgendwie halt zerbrechlich macht im Leben, irgendwie einen Umgang lernt, einen natürlichen. Yeah. Was würdest du auf diese Anleitung schreiben? Kannst du das so sagen?
Ist noch ja, also ich kann schon etwas dazu sagen, aber also es ist, ich finde immer, erstens immer besser etwas sagen, als gar nichts sagen. Aber was man sagt, ist natürlich dann schon auch wichtig. Und wenn, dann würde ich persönlich aus meiner Erfahrung den Ratschlag geben, einfach sagen, ja, es ist scheiße.
Yes.
Also ganz klar. Ich möchte also von niemandem, ehrlich gesagt, hören. Also Ratschläge sind völlig fehl am Platz in dem Moment. Also natürlich gibt es vielleicht einen Moment, wo man froh ist, wenn man danach fragt, vielleicht auch. Aber sonst einfach das anerkennen, dass es eine schwierige Situation ist und dass ja, das halt scheiße ist. Hoffe, ich darf das sagen.
Unbedingt.
Ja.
Und ich liebe dich gerade sehr für das, ich liebe dich sowieso, aber dass du das so sagst, weil ich glaube, es ist scheisse, ist manchmal nur adäquat. Ich sage ja, das absolut, auch, wenn jemand stirbt.
Ja,
es ist einfach scheisse. Und ich sage manchmal auch, viele Situationen in meinem Leben, wo mir schon wieder vor sind, sind einfach in dem Moment beschissen. Und ich finde es so wichtig, weil was du ja dort, wie sagst, ist eigentlich, dass du dir wünschst vom Umfeld, dass sie es wie mitheben und aushalten.
Mhm, genau.
Und nicht gerade eben einen Ratschlag oder eine Lösung oder ein Abspielen oder ein Drama, sondern dass man wie eine Art eigentlich Anteil nimmt, Mitgefühl zeigt und dann eigentlich das ein bisschen mit dir zusammenheben. Sage ich das richtig?
Ja, ich finde, das ist auch wirklich einfach das Anerkennen von dieser Scheiss-Situation. Und auch, also was ich schon auch schön finde, ist mehr, also das ist vielleicht jetzt auch mehr über die Jahre, wenn mir jemand sagt, hey ja, es ist mega schwierig, ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin mega stolz darauf, wie du das machst. Also ich glaube, so die Anerkennung mit dem Umgang auch, das finde ich, ist sehr schön.
So sich gesehen fühlen.
Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, ja, eben viele Leute kommen natürlich in eine Hilflosigkeit, wie sie etwas Unterstützendes, möglichst Unterstützendes, Positives wollen sagen, weil sie wollen halt positive Vibes mitgeben und irgendwie sagen, hey, das kommt dann nicht so schlimm, das kommt schon gut. Aber das finde ich persönlich, also ich weiss, das ist gut gemeint und bin ich diesen Leuten natürlich auch nicht böse, aber es ist einfach fehl am Platz. Ja.
Ich habe unsere Großmutter sehr selten gesehen brüllen. Ich glaube, ich habe sie, ja, ich würde etwa sagen, vielleicht viermal gesehen brüllen. Und einmal war es, wo du die Diagnose bekommen hast, ist sie am Küchentisch gehöckelt und hat brüllt und hat gesagt, das ist einfach nicht fair, das sollte doch mich treffen. Und sie ist so traurig und gleichzeitig ist sie auch hässig auf das Schicksal, dass sie so gefunden hat, also Gottfried Stutz, wieso die Delia, die so am Anfang steht vom Leben und wieso nimmt es nicht mich?
Ja.
Oh, unsere Grossmutter durfte fast 95 werden. Und hast du den Moment auch gehabt von dem Hadern und dieser Frage, wieso komme ich jetzt die Krankheit über?
In dem Moment bestimmt. Ich muss ehrlich sagen, also ja, doch, ich habe das gehabt, nämlich alte Tagebücher. habe ich letztes Jahr mal wieder gesehen. Ich habe das zum Teil ein bisschen vergessen, diese Phase. Vielleicht auch zum Glück.
Hast du Tagebuch geschrieben in dieser Phase?
Ja.
Kannst du sagen, was das dir gegeben hat?
Ich finde, Tagebuch schreiben ist sowieso, also noch ein bisschen zu aktuell nicht, aber ist sowieso die bestmöglichste Art, zum irgendwie einfach allgemein den Alltag oder schwierige Situationen verarbeiten für sich, einfach Gedanken aufschreiben, es loswerden. Ich finde, es ist etwas Ähnliches wie Bewegung oder einfach das wie, ja, rausbringen, so auf Papier oder was auch immer es ist. Das hat mir schon sehr geholfen. Gerade auch, weil ich vielleicht in dem Moment nicht das Bedürfnis gehabt habe, mit jemandem darüber zu reden. Und das gleiche Art von Reden ist einfach mit sich selber oder einfach das wie niederschreiben.
Und was du ja auch gemacht hast, und das ist dann eine Maturaarbeit geworden, du hast ganz viel illustriert. Und das wird auch so etwas gewesen sein wie Schreiben, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, es ist einfach so eine Ausdrucksform finden für den Schmerz und die Wut. Also wie du vorher gesagt hast, mit dem Hässig, was Grossmami hässig gemacht hat, das hat mich auch hässig gemacht, die Situation. Es ist ja, wenn so etwas passiert im Leben, habe ich das Gefühl, bringt es immer Wut auch mit sich. Und das wie, ja, niederschreiben, malen, das muss einfach raus. Also, ich glaube, es tut einem nicht gut, wenn dann die Emotionen so starr im Körper drin bleiben. Und bin auch überzogen, wenn ich für das nicht so Formen gefunden hätte, dass ich sicherlich mehr MS-Schübe gehabt hätte. Das ist jetzt so. Ja.
Es muss einfach raus, das sage ich auch manchmal. Man hört auch, oder unsere Mutter ist Körpertherapeutin. Jetzt ist das ja nicht immer gleich einfach. Merkst du manchmal, also hast du manchmal so Spannung in dir rein, wenn wieder etwas raus muss? Oder, also weißt, fällt es dir immer gleich einfach, dann das auch rauszulassen?
Nein. Also ich glaube, es ist ja auch mega oft in so Situationen, dass man kein Bock hat, keine Motivation, eben zum Beispiel zum Schreiben, zum Malen, zum Sport machen, was es auch immer ist, was einem hilft. Und ich glaube, das bringt schon, also ich bin jetzt auch nicht die Person, die im Moment eins merkt, oh, jetzt muss raus, dass es mir wieder besser geht. Ich glaube, es braucht manchmal halt auch ein bisschen Spannung, damit man dann merkt, okay, jetzt ist der Moment, ja, irgendwie sich etwas Gutes tut oder etwas, was man eigentlich ja, erlernt über die Zeit, was einem gut tut.
Und glaubst du, da hat dir auch geholfen, dass du da, wie schon familiär, wie gelernt hast, dass das darf raus?
Ja, schon. Also sicher, ja. Mhm. Das finde ich, also ist ein grosses Geschenk, das wir haben dürfen geniessen durch unsere, ja, unsere Mami.
Mhm. Und so die Wut oder so die Frage, wieso ich und eben, jetzt sagst du irgendwie, ich bin ganz wenig in ihr schon Partys gsi oder, also ich glaube, so das Unvernünftige, oder, hast du nicht gleich können leben. Das ist ja dann auch, man hat wie so gemerkt, dass wenn man so als grosse Schwester dich hat können beobachten in dieser Zeit, du hast wie deinen Weg gesucht. Und was ja dann ganz schnell auch passiert, und das ist ganz häufig gerade bei, ich habe zwar auch mal eine Kolumne geschrieben, was mir alles geraten worden ist an Therapien, wo ich sollte machen mit unserem Sohn. Ja, wenn du, also was, also weißt du noch ein bisschen so den Druck auch, oder wie MS ist ja, man sagt, es gibt so das Säulenprinzip, oder das eine ist Medikament, dann kein Stress, Bewegung, Ernährung, und dann kommt ja plötzlich so ganz, wie du solltest, du musst das, du musst dies, und man hat dir damals einfach angemerkt, und da ist dann auch wieder so ein bisschen die Delia, die ich kenne schon seit sie ganz klein ist, so, hey nein, ich gehe meinen eigenen Weg, lasst mich in Ruhe.
Also ich bin dort schon sehr, ja, sehr schnell auch triggert gewesen von so Ratschlägen, vor allem auch von meinen Eltern. Gut, muss man sagen, in dem Alter ist eher noch eine Phase von der, ja, Lösung von der Eltern. Ich keine Lust gehabt. Und meine Eltern haben natürlich als Eltern sehr viele Ratschläge gehabt und sich auch sehr gut informiert. Also es ist, jetzt, wo ich älter bin, natürlich, ich meine, ich verstehe das sehr, sehr gut. Aber in dem Moment ist es einfach für mich zu viel gewesen und ich habe eigentlich einfach nur, was heisst, nur einfach die Basics machen, Schulmedizin, Medikamente, habe ich probiert, obwohl ich es ja nicht gut vertreibt habe. Und habe eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen einen Ausweg für mich aus dem Ganzen gesucht. Was für mich ja war, dass ich dann, ja, ans andere Ende der Welt sozusagen gezogen bin. Zum einfach sagen, okay, ich habe aus irgendeinem Grund einfach, glaube auch, ja, das Gefühl gehabt, ja, es löst sich etwas mit dem Wegzug.
Delia ist auf Buenos Aires gezogen.
Ja.
Und dann ist sie weg gewesen und hat sich dem entzogen.
Ich glaube, es hat schon definitiv auch damit zu tun gehabt, dass ich mir eingebildet habe, wenn ich es wegziehe. Wenn ich gewusst habe, die Krankheit ist immer noch. Aber dass das wie auch weg ist, weggehen ist von der Krankheit und von all den Themen, die kommen mit so einer Krankheit.
Und ja. Dann hat es dich aber wieder eingeholt, oder? Dann hast du gemerkt, hey, also es ist ja auch, oder wenn ich so zurückdenke, das ist dann auch so eine Zeit gewesen, wahrscheinlich nochmal vom Bewusstwerden, eben, du kannst nicht einfach in das andere Ende von der Welt ziehen und sie ist weg. Und dann bist du wieder zurückgekommen und dort ist es dir auch nicht gut gegangen. Dann hast du bei mir da oben in der Mansarde gewohnt, das weiss ich noch. Hast auch wieder einen Schub gehabt, Cortison genommen. Bist dann sogar auch wieder ins Spital gekommen, wie irgendwie die Leber dann wieder reagiert haben.
Ja, genau. Ja, also es ist, ich glaube, eben, man hat dann schon schnell gemerkt, egal wo ich hingehe, kommt natürlich die Krankheit mit und meine eigenen Themen auch. Also eben über die Jahre habe ich auch selber wirklich mit Depressionen zu kämpfen gehabt, was natürlich den Stress, den man nicht haben sollte, wenn man chronisch krank ist, nicht weniger macht. Also,
kannst du mal etwas sagen dazu? Ich finde, es gibt ja auch den Stress vom, man sollte keinen Stress haben.
Ja.
Oder also, wenn einem, also ich meine, es nimmt mich mega wunder, was du zu dem sagst, aber wenn einem die ganze Zeit gesagt wird, sie müssen Stress vermeiden. Das ist ganz wichtig. Dann stresst einem doch das.
Ja, sicher.
Und dann hat man doch Stress vom nicht dürfen gestresst sein. Das ist
definitiv.
So.
Definitiv. Also, es ist, ja, es ist recht. Und es ist halt leider auch in unserer Gesellschaft, ehrlich gesagt, einfach nicht möglich, nie Stress zu haben. Also, man wird immer wieder mehr gestresst, wenn man sich selber einen Stress macht. Aber was ich schon finde, ist, also für mich gibt es unterschiedliche Arten von Stress. Ja, also emotionaler Stress, zum Beispiel Beziehungsprobleme, also einfach Sachen, die einem ja emotional wahnsinnig beschäftigt und stresset. Und dann gibt es Stress wie beim Arbeiten. Und ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Und beide sind natürlich toxisch, denke ich mal. Und schlussendlich aber unvermeidbar, dass das manchmal vorkommt im Leben. Und ich finde für mich, also meine Erfahrung mit MS ist wirklich halt, so emotionaler Stress ist das, wo schlimm ist. Also wo wirklich schlimm ist.
Mhm.
Oder wo ich direkt merke. Also es gibt auch Sachen beim Arbeiten natürlich, wo ich dann wieder mehr körperlich merke. Aber so von dem, wo mir es persönlich mehr Angst macht, einen Schub oder etwas Schlimmes auszulösen, ist es eigentlich so emotionaler Stress.
Mhm. Und wir reden jetzt so über die Jahre, wo du erwachsen worden bist und wo du gleichzeitig in einem Akzeptanzprozess gewesen bist mit dieser Krankheit. Und das ist ja noch verrückt, wenn das so zusammenkommt auch. Und manchmal denke ich, vielleicht bist du wegen dem schon manchmal so ein bisschen eine alte Seele. Vielleicht wirst du dann mit 50 nochmal so voll, hast so voll, brichst so voll aus.
Voll crazy, ja, wer weiß.
Und wenn du so zurückschaust auf diese Zeit, was hat dir dort am meisten geholfen? Kannst du das sagen? Außer, dass du es hast können rauslassen, überschreiben, es illustrieren.
Ich glaube, was mir schon geholfen hat, ist, dass ich eben meinen eigenen Weg gegangen bin und das gemacht habe, was für mich in dem Moment auch gepasst hat. Und ich habe mich dort definitiv getraut, auch den Weg zu gehen. Das war für mich wie kein Thema gewesen. Es war wie klar gewesen, auch ein bisschen das Vertrauen habe in mich selber, dass das schon richtig ist. Also ich habe mich, glaube ich, nicht wenig hinterfragt in dem Alter, muss ich sagen. Ich habe einfach gewusst, ja, ich spüre, ich habe mir einfach gut, also mir, ja, mir vertraut und gewusst, wenn ich auf meine innere Stimme loskomme, das schon gut.
Das ist ja das, was ich sagen, so der innere Kompass, so sich spüren, auch wie so die innere eben so Intuition spüren. Kannst du sagen, wie du das wahrnimmst? Kannst du das beschreiben? Woran erkennst du, was ist deins und was nicht? Weil, weißt, manchmal, also bei mir in der Praxis zum Beispiel, begegnen mir immer wieder viele Menschen, die das nicht spüren.
Also ich habe das Gefühl, ich spüre das so im Herzen. Es tut mich fast so ein bisschen cheesy, um das so zu sagen, aber es ist einfach...
Ja, ich würde auch sagen, also ich sage
Herzentscheidungsmensch, sage ich mal so.
Also, ja, sitzt so im Herzchakra, Solar Plexus, oder den Kompass, genau.
Ja, aber also ich glaube auch wieder da, dass ich das kann spüren kann, hat natürlich schon auch mit meiner Kindheit zu tun, also mit was ich dürfen mitnehmen von zuhause. Oder dass mir das so leicht fällt, sage ich mal so.
Und das ist ja irrsinnig grosse Kraftquelle, ja, oder? Wenn man wie kann in sich vertrauen. Und hast dann dort auch so ein Vertrauen? Das eine ist ja so in sich vertrauen, eben den eigenen Weg gehen und dann eben können auf Buenos Aires und dann merken, und jetzt komme ich wieder zurück und jetzt, oder hast du ja zum Beispiel schon mit dem Studium, oder? Hast du ein Psychologiestudium angefangen, hast gemerkt, jetzt gehst du Kunst studieren, also hast du wie so dein Ding gemacht. Und das andere ist aber dann auch so ein bisschen ein Vertrauen in die Zukunft, ein Vertrauen auch ins Aussen. Hast du das auch?
Also ich kann persönlich nicht sagen, wann für mich der Wendepunkt war. Ich mag mich nicht mehr genau erinnern, aber es hat dann für mich schon auch, ja, also so ein bisschen, also zum Beispiel Zukunftsängste, so, habe ich persönlich nicht, oder beziehungsweise spüre ich sehr selten. Und für, also ich glaube, ich bin wie am Anfang schon dann ein bisschen so eine Angst natürlich reingekommen. Der MS war sehr gross gewesen in meinem Leben. Es hat sehr, sehr viel Raum eingenommen. Und dann auch wieder der Wechsel, ja, die Ängste weit loszulassen können und Vertrauen darauf, dass das richtig und wichtig ist für meinen Weg.
Darf ich dort schnell rein? Weil da ist ja etwas, das sagt man so einfach. Oder ich lasse die Ängste los und ich vertraue. Und wenn es dann ja so einfach wäre.
Ja.
Oder dann nachher, dann hätten wir ja alle kein Problem. Also, was hilft, um Angst loszulassen? Also, es kommt irgendwie so eine Angst. Und jetzt gerade bei MS, also da gibt's ja x so Schreckensszenarien, oder so Worst Case.
Mhm. Also, ja, ich glaube, es ist ja auch eine Lüge, würde ich behaupten, wenn man dann die gar nicht an sich, also das macht etwas mit einem, wenn man so Worst Case liest oder wenn man Stories hört, auch mit mir. Und ich glaube auch viel immer noch nach diesen vielen Jahren auch unbewusst zum Teil. Aber ich glaube, durch das, dass ich dann irgendwann können, die Krankheit als Teil von mir akzeptieren, aber wichtiger Unterschied, Teil von mir und nicht ich bin Krankheit. Weil das würde ich sagen, ist die erste Jahr, sage ich mal, von der Diagnose, ist mehr gewesen, ich gleich MS. Mhm. Blöd gesagt, also so ein bisschen die Rolle, die es gespielt hat. Und dass wir akzeptieren können für mich, also, es klingt vielleicht auch einfacher, als es dann umgesetzt ist, aber auch können sehen, dass das ein mega, mega wichtiger Teil ist von meinem Lebensweg. Und ich wäre ja nicht die Person, wo ich jetzt bin, ohne MS. Und ich glaube, bei mir hat es dann auch irgendwann gekippt, dass es wie war, nicht, ah, wieso ich? Also, so ein unfair behandelt, sondern ja, wieso nicht ich? Also, ich kann das tragen und wieso nicht ich? Also, ja, ich glaube, was es dann so ein bisschen gewechselt hat, dass ich da auch Qualitäten drin gesehen, ist es natürlich auch einfacher gewesen, um die Ängste loszulassen.
Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ja. Dann auch wieder anderem Raum geben im Leben.
Mhm.
Und jetzt machen wir ein bisschen einen Zeitsprung, weil was du dich ja dann getraut hast, und da mag ich mich auch an viele Gespräche mit dir erinnern darüber, ist, übrigens, ich muss einen kleinen Einschub machen, wie Delia, die hat mir gesagt, als sie etwa 12 war, hat sie mir mal gesagt, du Sarah, ich bin so froh, dass du so früh ein Kind bekommst. Ich habe meine Kinder mit, also so früh, mit 25 und 28 bekommen. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist jetzt herzig. Und ich habe gesagt, oh ja, bist du froh? Und dann hat sie gesagt, jetzt weiss ich will nie eigene Kinder, die sind so streng. Und das hat sich geändert. Du bist heute Mutter von einer 2-jährigen Tochter.
Ja.
Und der Weg dort hin war aber ein Weg, wo dann auch nochmal einen Prozess gemacht hast. Oder darfst du mit MS ein Kind überkommen? Mhm. Was heisst das?
Mhm. Das ist lustig, ich mag mich genau erinnern, ich bin dort im ersten Jahr von meiner Diagnose bin ich an einen MS-Treff gegangen für unter 30-Jährige, weil ich dachte, das ist ja super, da lerne ich ein paar Junge kennen, die auch MS haben. Und dann sind dort natürlich, also was heisst natürlich, sind vor allem ja, Frauen gsi, die vielleicht so fast 30 waren. Oder 25 und das Kinder bekommen ein grosses Thema gewesen.
Ich weiss, bist du heimgekommen von dem Treff?
Ja.
Das war jemand, der da gewohnt hat, und gesagt, da hat sie gar keinen Junge gehabt.
Genau das. Und auch wirklich das Thema, also wie meinen die das? Was ist das überhaupt? Wieso überlegen die wegen MS kein Kind bekommen? Weil ich habe ja gesehen vom Arzt oder gehört, das hat ja, also was ist das Problem? Also ich habe das wie nicht gesehen, weil es ist in dem Sinne ja nicht genetisch, jetzt, dass mein Kind 50% Chance hat auf MS. Und habe das damals gar nicht können verstehen. Und ja, natürlich, je länger ich mit dieser Diagnose gsi bin, ist das schon auch ein Thema gsi, wo mich beschäftigt hat. Und gleich auch hormonell, würde ich sagen, der Kinderwunsch. Und das nimmt ja auch so viel Raum ein. Und bei mir auf jeden Fall würde ich sagen, dass sie dir das ein bisschen die Ängste auch fast ein bisschen genommen hat, weil ich gemerkt habe.
Also, die Hormone, sei Dank.
Ja, sind crazy.
Also, würdest du das so sagen?
Ja, also nicht nur Hormon sei Dank, aber ja, und auch, weil ich der Meinung bin, also wenn mich Leute dazu fragen, ja, wieso sollte ich ein schlechter Mami sein, nur weil ich mal, also weil ich zum Beispiel beeinträchtigt bin oder auch körperlich vielleicht in der Zukunft beeinträchtigt wird sein. Also es hat ja nichts damit zu tun mit meiner Qualität als Mutter. Natürlich macht es Angst, wenn ich es denke mit einem Baby oder Kleinkind, wenn ich jetzt irgendwie ist so etwas würde passieren, ein schlimmer Schub, klar. Aber kann man jetzt nicht wollen, die Erfahrung nehmen im Leben, dass ich Mami werden darf, durch das, durch die Angst. Das wäre ja auch wieder der Angst einfach grossen Raum geben.
Mich berührt sehr, was du sagst, weil es ist auch ein inklusiver Gedanke. Mhm. Oder dass wir haben ja auch so ein stereotypen Bild von, wie sollte eine Mutter sein? Und die Leistungsfähigkeit oder eben auch die körperliche, ja. Ich weiss doch auch nicht, irgendeine Fähigkeit, also wo ja dann auch so sehr etwas Exklusives hat und Separierendes, wer darf dann Elternschaft leben und wer nicht. Mhm. Und dort kommt es mir gerade wieder so vor, wenn ich dir jetzt zuhöre, dass du dort eigentlich auch wieder den Entscheid gemacht hast. Erstens mal ja, wieso nicht ich?
Mhm.
Und das andere ist ja dann auch, ich lasse mich nicht von der MS bestimmen in meinen Lebensentscheidungen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, Selbstbestimmung eben zurück, sag ich mal, zurückerobern auch, oder? Und ich glaube, also ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ich bin auch eine Bereicherung durch meine MS für meine Tochter. Gerade weil ich durch das ja etwas anderes mitbringe, also wo wichtig und schön ist zum Lernen für sie. Mhm. Schon früh auf, also.
Ich sage ja dem Amig auch, ich habe das mal vor vielen Jahren von einer Followerin geschenkt bekommen, die das Wort Trotzkraft. Und du zeigst ja in dem dann auch eine Art Trotzkraft, dass du so findest, ja, also wieso nicht? Und jetzt erst recht. Und dann in dem innen ja eben deinen Weg dann so kannst gehen. Mhm.
Ja, das ist definitiv, also für mich mega, mega wichtig, auch dafür so einzustehen.
Mhm.
Und auch den Raum dürfen einnehmen. Also,
weißt du schon, wie du darüber reden willst?
Das habe ich mir interessanterweise wirklich noch nie überlegt.
Wie jetzt fängt sie ja so an zu schwätzen und sie wird jetzt, oder gestern haben wir gefacetimed und dann sagt sie, was ist das? Und sie zeigt alles, irgendwie mit Avocado, irgendwie Milch.
Also ich glaube, das Spannende bei mir ist ja auch, dass ich unsichtbar, also ich würde sagen, ich bin unsichtbar beeinträchtigt.
Mhm.
Also ich habe eine unsichtbare Krankheit, was ja eben je nach MS-Verlauf auch anders kann sein. Mhm. Und durch das, dass natürlich für jetzt sie noch nicht so deutlich ist,
sichtbar,
oder?
Anders sichtbar ja, wäre, also wenn du einen Rollstuhl genau, einen Stock ja, oder wenn ich, hättest,
genau, oder? Wenn es immer etwas ist, wo ich ihr auch oder was jeden Tag mitbekommt, was aktuell nicht so ist, ich nehme aktuell keine Medis, die sie sieht, oder was sie sieht, aber was nimmt jetzt das Mami? Ich glaube, das wäre wie auch nochmal, ein grösseres Thema, wenn das so wäre, dann würde sie das wahrscheinlich jetzt schon fragen. Und das auch wählen, weil sie wird ja dann immer das Gleiche, dann müsste ich es schon erklären, aber ich glaube, dass jetzt gerade nicht so viel Raum einnimmt, die Hei, ist es wie noch nicht so das Thema. Aber ich glaube, es ist auch, es kommt ja eben die Phase, wie du sagst, wo sie es mehr sich mehr interessiert, sie kann mehr schwätzen, sie versteht immer mehr. Das glaube ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Sommer mal ein Emery mache, dann sage ich ihr natürlich schon, was ich gemacht habe, aber wie tief das dort schon geht, ich habe das Gefühl, es kommt ja dann so natürlich über die Jahre.
Mhm.
Ich habe mich auch gar noch nicht informiert, ob es vielleicht auch schon so Bücher gibt dazu, was ich auch mega cool schon finde.
Mhm.
Vielleicht ist es ja nicht MS, aber andere, einfach zum halt das so.
Und sie ist ja schon auch mit ihrem grossen Cousin oder ist das Thema Behinderung ja eh etwas, wo sie wie natürlich wie einfach in Berührung kommt.
Mhm. Und also ja, was schön ist in dem Alter, also für sie sind ja eh alle gleich. Also es ist egal, auch wenn es jetzt nicht genau das Gleiche ist, ist es gerade alles gleich. Also hat sie übrigens vorgestern eine Latzhose angezogen und hat sie gesagt, gleich wie Cem.
Oh.
Gleich.
So herzig.
Ich glaube, du siehst die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht gross generell. Also, das finde ich auch etwas Schönes. Das sollte ja auch so sein für mich. Also,
Ja, ich glaube eben, sind wir Erwachsene, die dann so die Barriere in den Köpfen haben und irgendwie die Separation machen. Ich meine, kleine Kinder sind extrem inklusiv und haben einen ganz natürlichen Umgang mit all diesen Themen. Jetzt, eben, du sagst, es ist unsichtbar und du hast ganz am Anfang gesagt, du bist das Gegenteil von einem Hypochonder.
Ja.
Mir geht es mit dir immer wieder so, dass auch du mich täuschst.
Ich täusche, glaube ich, alle.
Ja.
Vielleicht meine Freunde am wenigsten, weil er mit mir wohnt, aber sonst
ja
schon eher.
Ich weiss aber, dass du unter starker Fatig leidest und vor allem auch immer wieder sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Du hast, magst du das erklären, auch in der Wirbelsäule oder so Läsionen, sage ich das richtig?
Ja, also ich habe sowohl in der Wirbelsäule wie halt auch im Hirn, also ziemlich viele Läsionen, laut Ärzte. Also
Läsionen, genau.
Läsionen. Für mich ist es schwierig, also was heisst viel? Also ich tue einfach das wiedergeben, was die Ärzte sagen. Ich probiere das auch nicht, damit es mir zu nahe kommen genau, und ich nehme schon an, ziemlich sicher, dass das natürlich der Grund ist dafür. Es sieht man jetzt auch nicht genau, welche Läsion, also klar sieht man, in welchen Regionen das die Läsionen sind. Aber das ist etwas, wo ich ja auch nicht damit gerechnet habe, was sie mir gesagt haben. Ich habe ein ganz normales Leben. und mir relativ schnell klar wurde, dass ich ja vieles eben im Alltag zwar mitmachen kann, also machen kann, ich kann auch ich kann arbeiten, ich kann alles machen wie andere, aber der Preis, den ich zahle, ist einfach sehr hoch, also dass ich jetzt zum Beispiel auch arbeite, für das zahle ich einen höheren Preis, also mit meiner Fatigue und eben den Schmerzen, die mit dem ja einhergehen. So.
Mhm. Zahlst einen höheren Preis, auch mit dem Entscheid, dich eben nicht zu fest bestimmen lassen. Und genau. Das ist ja dann immer wieder so eine Frage von der Balance, vom Abwägen. Oder ich sehe ja von aussen eben so wie ganz, also gut, ich meine, es muss auch arbeiten, das Geld muss auch reinkommen.
Genau.
Also,
genau.
Also ja, wenn man ja, will, ja. Irgendwie der Delia ein bisschen Geld schenken, kann man das machen. So ist es nicht, aber das ist einfach ja. Die Realität, oder?
Ja, das kleines Fall.
Kind, wir sind beide berufstätig. Und da hast du aber auch ganz klar ja für dich, eben, du willst dir auch die Normalität, also ich weiss, es hat Zeiten gegeben, wo man sich mal überlegt hat, braucht es eine IV oder Rente, Teil Arbeitsunfähigkeit, wo das wirklich Frage ja. ist. Du hast auch oder im Studium gemerkt, du hast in Konzentrationsschwierigkeiten, du hast mit den Kopfschmerzen, also du bist auch dort schon auch bestimmt worden, oder? Wo kannst du hin beruflich und wo dann vielleicht nicht? Und da gehst ja du dann immer wieder oder so den Weg und das ja, also es ist ja wirklich der Grund, dass einer von den vielen Gründen, wieso du da sitzt, ist, weil ich bewundere das extrem an dir, oder? So der Wille von dich nicht bestimmen lassen und gleichzeitig glaube ich, das ist einerseits ist das eine mega Kraft, die du hast, eine Ressource, dass du eben so jetzt erst recht und eben, da sind wir uns auch ähnlich. Und gleichzeitig gibt's ja dort dann auch den höheren Preis, den man zahlt, dass man manchmal vielleicht ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung braucht. Oder eben auch mal darf zeigen, wenn es einem nicht gut geht. Wie gehst du mit dem um? Mhm. So mit Schwäche zeigen, Bedürftigkeit?
Ja, also ich finde, das ist nach wie vor, nach all diesen Jahren, eher ein schwieriges Thema oder etwas, wo ich persönlich wie auch dran bin, zum Lernen. Wo hat das, oder wo fällt es mir einfacher, das auch zu zeigen oder den Raum dem zu geben?
Kannst du das sagen?
Ich glaube, was jetzt definitiv viel besser war, also viel besser, wo ich viel besser kann, ist auch bei der Familie, bei meinen Eltern. Generell, das, oder, ja, allgemein, Hilfe, und was ich auch besser bin, ist wahrscheinlich, würde ich sagen, ehrlich sein wenigstens bei meinen Freundinnen. Also mit dem meine ich, dass wenn ich jetzt mal, ja, wenn es mir jetzt zu viel ist oder etwas, dass ich das kann absagen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, oh nein, ich muss es ihnen zu lieb. Ein bisschen so das lernen, aber ich glaube, das braucht, ja, für mich auf jeden Fall ist das schon ein langer Weg, also nach all diesen Jahren, und es ist immer noch nicht, also, es ist nicht einfach, oder? Das auch sich einzugestehen. Und gerade auch, ich glaube, zum Teil, ja, es ist schon auch sehr prägt davon, dass ich das Gefühl habe, damit ich halt in die gesellschaftliche Norm reinpasse, dass für gewisse Themen einfach keinen Platz hat. Also, oder ich gehe dann den anderen Weg. Also, es ist für mich schon noch ein bisschen schwierig, die Balance so zu finden.
Wie meinst du das?
Also ich habe letztes Jahr eine Metapher für mich gefunden, ist mir am Abend, wo ich mit Schmerzen im Bett gelegen bin, in den Sinn gekommen. Und habe gedacht, für mich sind viele Tage jetzt, wo ich eben arbeite, zum Beispiel, und auch noch Mami bin, ist für mich wie, als würde ich jeden Tag meine Skinny Jeans von meinen Teenie-Jahren anhaben. Und ich müsste mich dort reinzwängen. Und es geht irgendwie, ich schaffe es zubringen, weil, ich vielleicht noch die, so, wie heissen die Spanks, die man noch sich ein bisschen dünner machen kann, um sich dort reinzuzwängen. Aber eigentlich bin ich vielleicht 40. Also, ich passe schon lange nicht mehr in 36 von der Grösse, so. Und ich glaube, das Eingestehen, dass das einfach vielleicht auch mal eine Änderung braucht, und das kann ja ganz anders aussehen, wie es gerade eine IV-Rente, aber dass das auch Überlegung, ja, darf Platz haben, okay, was kann ich machen, zum, ja, für mich irgendwie einen neuen Weg finden, so.
Schöne Metapher.
Ja,
ich habe ja so die Metapher für das mit dem Kinderspiele, es hat wahrscheinlich jetzt deine kleine Tochter auch, weißt du, wo so Dreieckli, Holztrüeckli rundum und Viereckli und du musst so reindrücken. Oder dann ist es ja wie auch ein bisschen, wenn du so eine Dreiecksform hast, versuchst du das rundum reinzupressen, oder? Das ist ein bisschen identisch mit den Skinny Jeans.
Ja.
Du hast wenigstens nicht, meine Generation hat noch Miss 60 gehabt, das wäre dann nochmal schlimmer. Die kommt ja jetzt wieder zurück, habe ich gehört. Aber so, dass dann wieder eben nochmal mehr dürfen deinen Weg mit dem finden. Das tönt jetzt für mich so, als ob aktuell jetzt gerade dran bist, eigentlich nochmal den Prozess, wo jetzt eben seit 17 gehst, weiterzuführen von, was ist denn eigentlich für mich wirklich stimmig? Und das hat ja schon auch noch damit zu tun, dass dann mit der Mutterschaft sich viel verändert. Also du hast ja jetzt nicht mehr, dass du heimkommst vom Arbeiten und einfach kannst ausruhen.
Genau, ja, und ich kann nicht ich meine, es ist ein Preis zum Zahlen, wenn man mit Kopfschmerzen so ins Bett kommt. Wenn man kein Kind hat, ist auch schon nicht schön, aber ich kann ja dann nicht, eben nicht anliegen, sondern ich bin dann noch am Arbeiten in der Care-Arbeit als Mami. Also, ich glaube, das und auch natürlich das Älterwerden, es sind neue Themen, die kommen mit der Krankheit. Wo
verstehen die jetzt, wieso ich manchmal das Gefühl habe, sie ist älter als ich?
Älterwerden, ja. Ich meine, ja, genau, nein, es sind einfach neue Themen, die kommen. Und ich glaube, ich weiss auch nicht, ob das neu ist, natürlich auch mit der Mami werden, wo sowieso ja, die Identität, wie sich nochmal schifft oder neue Fragen aufkommen und es auch gerade mit der Krankheit oder was hat Raum in meinem Leben und was. Also ich glaube, man wird als Mami auch ein bisschen extremer manchmal, um dann einfach die Entscheidungen mal zu treffen, weil man einfach weiss, man hat auch nicht unlimitiert Zeit. So. Und ich meine, es ist nicht Lebenszeit, ich meine Zeit im Tag, so meine ich, ja.
Und hast du dort, also es klingt eben für mich, also sind jetzt auch Gedanken von dir, die ich teilweise gar noch nicht gehört habe, gewisse andere schon. Ich habe ja gewusst, dass ich auch noch Sachen von dir gehört, die ich nicht gewusst habe. Das ist eben auch ein Grund, um dich da vor das Mikrofon zu holen. Hast du Visionen schon, wie der Weg könnte aussehen, wo es könnte hingehen?
Nicht gross, weil es für mich auch nach ja, bald dann 2,5 Jahre Mami sein nicht einfach ist, meine eigenen Bedürfnisse wirklich zu spüren. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist mega lieb sein mit mir selber und auch geduldig. Also, und das ist etwas, ja, wo ich merke, dass ich mir oft das ein bisschen sagen muss oder auch ich muss es nicht jetzt wissen, ich muss es auch nicht morgen wissen. Es ist wichtig, dass ich auf dem Weg bin. Es ist ein Prozess. Und ich glaube, das Lieb mit sich sein ist einfach wahnsinnig wichtig. Ja.
Das wäre genau das, was ich immer wieder so sage, wo auch ganz viel wird eben in dem Podcast kommen, von eben der Pflaster fürs Herz ist, selbst mein Gefühl leben. Und gleichzeitig ist das ja nicht immer einfach. Also wir sind ja huere gut drin, uns selber auf den Deckel zu geben, irgendwie uns selber irgendwie Druck zu machen, zu sagen, wir sagen zu wenig. Ich meine, wenn man mal würde, einfach mal nur würde achten darauf, wie oft sagen wir uns pro Tag irgendwie, nein, ich bin so doof. Innerlich. Und man sagt sich ja nicht so oft, ah, oh, leck, mache ich jetzt das gut?
Ja, das stimmt. Also, aber was ich muss sagen, ich weiss nicht, ob du das auch so siehst bei dir, aber ich merke schon, dass ich, wenn ich es vergleiche, eben vor, keine Ahnung, 10 Jahren, 5 Jahren, also ich bin nicht mehr so böse mit mir wie auch schon. Also das hat sich bei mir mega geändert. Also ich bin zwar klar, natürlich lieb, wirklich ganz fest lieb mit sich, das ist auch nicht immer einfach, weil man hat man keinen Bock manchmal, aber halt so das Böse, also das wirklich so ein bisschen gemein sein zu sich, das habe ich, glaube ich, schon relativ gut können ablegen. Und jetzt als Mami fällt mir das noch mal ein bisschen einfacher. Ich glaube, weil so wenn man ja das Kind bekommt, oder mir ist es so gegangen, wo sie auf die Welt gekommen ist, habe ich auch das Gefühl, ich schaue mich selber an. Und ich meine, mit dem ist es nicht unbedingt, wie sie genau aussieht wie ich, sondern es hat einfach so etwas mit mir gemacht. Und ich glaube, man sagt ja immer eben mit dem inneren Kind arbeiten. Und auch, wie würdest du mit dir selber reden als Kind? Das ist alles so ein bisschen, ja, ja, schön und gut. Aber als ich sie dann gesehen habe, ist das für mich schon nochmal so. Oder auch jetzt eben, ist so, ich will ja nicht mit ihr so reden, weil ich vielleicht mit mir selber geredet habe mit 24.
Also, sagst eigentlich, du siehst, wie in dem, wie du mit ihr umgehst, auch eine Spiegelung von, wie du mit dir selber umgehst.
Ja, als Inspiration.
Ja, das ist schön.
Genau, ich meine, es ist ja irgendwo durch eben die ja unbeschreibliche Liebe, die man hat zum eigenen Kind. Also, wieso hat man die nicht für sich selber? Also, Mhm. Macht ja gar keinen Sinn.
Also, ja, man sagt ja, es ist ein Ziel, oder, sich selber das beste Mami werden, mhm, oder genau, der beste Papi, und sich selber so liebevoll begleiten, wie man eben auch ein Kind wird begleiten. Mhm. Und ich finde das so schön, ich habe das wirklich noch nie so gehört, weißt, dass du sagst, eben durch Mutterschaft wird dir das so gespiegelt. Und was ja dort auch noch ist, du bist ja dann auch ein Role Model für sie. Mhm,
genau. Ja, ich finde, also ja, und ich finde, es ist wirklich so, vorher ist es für mich schon ein bisschen theoretischer gewesen, die ganze, eben, inneres Kind, und eben, es sollte so sein, und es ist ja eigentlich logisch. Also, wenn einem so jemand sagt, dann bist du ja so, ja, eigentlich klar, aber wie mache ich das? Und ich finde, jetzt durch das ist es für mich wie so, also, wir wissen ja auch, wir sind alle mal Kind gewesen, surprise, also, haha, aber es ist, ich sehe, also, ich sehe, das bin ich, also, ich bin auch mal so klein gewesen, und irgendwie vereinfacht das für mich. Mhm. Mega fest. Und auch, dass eben, das lieb sie auch als, oder einfach so mit sich selber umgehen, dass sie halt natürlich auch gut eben Vorbild hat, Role Model, wo du gesagt hast. Ja. Mhm. Sicher auch mit der Krankheit, aber ja, generell eben mit dem Körper, so. Mhm.
Du hast dich auch so in deiner Kunst ja viel auch so eben mit Körperbildern, oder auch, wenn Körper sich verändert, wenn, ja, also dein Körper hat ja nicht mehr das gemacht, oder, was du eigentlich hast wollen. Also, ich meine, wenn man sich vorstellt, man kann plötzlich die Unterhosen, wenn jeder von uns, der mal irgendwie einen Knöchel kaputt hat oder so, weiss schon, wie das abnervt. Und wenn man sich vorstellt, ja, man kann plötzlich irgendwie nicht mehr sich so bewegen, und das, der Körper folgt einem nicht mehr. Du hast dich auch in dieser Zeit, gerade so in den ersten Jahren, auch tätowiert. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, von aussen, es ist eine Art auch eine Form von so Selbsttherapie. Also auch wie Schreiben und wie Illustrieren. Also irgendwie die Zeichnung auf dem Körper. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja, ich würde das schon so beschreiben. Und ich unterschreibe das allgemein, dass das Leute oft machen nach Schicksalsschlägen, Tätowierungen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist ja schon auch ein bisschen ein rebellisches Alter. Also, ja. Aber natürlich hat es sicher, ist das wie auch die Selbsttherapie gewesen in dem Moment. Das sehe ich sicher so. Oder dass das wie zu dem dazugehört hat, was mir gut getan hat in dem Moment.
Und was ich auch so bei dir beobachte, was mich noch würde wundern, wie fest hat denn das auch mit der Krankheit zu tun oder mit dem Bewusstsein? Also, weißt, ich sage amig, wenn es irgendwie nicht selbstverständlich ist, dann wird dir ja wie einfach viel mehr bewusst, was man kann schätzen und was nicht. Wie fest hat das auch so Beziehung zu deinem Körper verändert? Also auch, weißt du, so mit, du sagst irgendwie, du bist lieb heute zu dir, du hast irgendwie deinen Körper, also du gehst nicht so hart mit dir ins Gericht, bezieht sich das auch auf den Körper, weißt du, auf das Körperbild?
Also das ist ja, würde ich sagen, dass bezüglich Körperbild, das ist in den ersten Jahren schon nicht so gewesen, dass ich das dort schon so gespürt habe wie jetzt. Also ich muss jetzt sagen, bin ich einfach sehr dankbar für meinen Körper. Auch jetzt nach dem Schwangersein, als egal wie er, sage ich, in dem Sinn ausgesehen, sondern einfach, dass ich, ja, was mein Körper leistet. Und ich glaube, heute habe ich jetzt auch gerade am Mittag bin ich in den Sport gegangen und habe mir vorher gesagt, hey, ja, ich darf mich heute bewegen. Ich habe keine Lust gehabt. Aber ich kann einfach sagen, hey, ja, aber ich kann. Also ich kann und ich darf. Und das ist ein Privileg. Also natürlich, eben, es klingt mir ja nicht jeden Tag. Ich bin dann auch nicht die Sportskanone, weil ich jetzt eine Krankheit habe. Aber der Gedanke oder das zu wissen, dass es einfach ein Privileg ist, gewisse Sachen zu machen, das ist mir schon sehr bewusst. Ja.
Danke, Delia, dass du da so offen mit mir geredet hast. Vielleicht kommst du auch mal wieder. Du bist ja
näher. Gerne.
Noch so eine Abschlussfrage. Wenn du, wir haben es ja wie so ein bisschen alle, so ein bisschen die Mini-Pflasterli, also so, dass wir es lieben, das, was wir uns gönnen, wo wir uns irgendwie gut tun, wenn wir merken, jetzt ist eben gerade nicht ein Tag, wo wir könnte vielleicht so lieb sein mit uns oder zuerst mal nicht und nachher eben dann schon, wo vielleicht, wo man down ist, wo man struggelt, wo man Angst hat, wo man zweifelt. Hast du so eins von deinen so liebsten Pflaster, die du magst teilen?
Also ich kann vielleicht teilen, dass eben an den Tagen, wo ich zum Beispiel meine Medikamente nehmen musste, zum Teil im Spital selber, dass ich mir immer, oder das immer mache, dass ich mir immer etwas gönne. Das kann auch sein, ein mega feiner Kaffee oder ein Gipfeli, etwas ganz Banales, halt so ein Gönnungsmoment. Und meistens, dass ich irgendetwas anhabe, ja, wo mir halt Freude macht. Früher sind es die kleinen Täschchen gewesen.
Die Sarah kleinen
ist fasziniert
Täschchen.
Von denen.
Das ist ja so lustig, oder? Wenn man ja, oder ich habe zwei, also es gibt Delia, oder die ist 17 Jahre jünger, und dann gibt es noch Olivia, die ist 14 Jahre jünger. Und dann bin ich mit denen, die haben mir mal Paris geschenkt. Und dann bin ich mit denen auf Paris. Und dann nachher haben wir sehr weit müssen laufen, wegen so ganz kleinen Täschchen, wo aber leider nachher der Pop-Ups Store nicht mehr rum gsi ist. Gell, das war schon verschwunden.
Oh ja, oh ja, ja. Und das ist ganz schlimm gsi, natürlich.
Und da merke ich, wie also dann gleich unser Altersunterschied, dass ich so merke. Aber ich weiss, es gibt ja ganz viele Frauen in meinem Alter, die so auf so kleine Täschchen. Ich bin einfach so fest, halt jemand, der so viel Zeug rumschleppt die ganze Zeit.
Sherpa Sarah.
Ja, genau.
Ja.
Dein Freund hat gesagt, er macht mal so eine Fotomontage von mir. Also, er fotografiert mich.
Das ist schon ein ganzes Buch geworden.
Wo er mich immer wieder, wenn er mich sieht, so voll beladen, und ich bin dann mit dem Velo, dann habe ich rechts, links, ja, Täschchen, ja, etwas, ja, auf dem Rucksack. Eben, ich kann einfach nicht mit dem kleinen Täschchen, aber ich weiss, dass du wirklich auch, ja, mal so ganz eine schwierige Untersuchung, ich weiss gar nicht, es war ein Medic, das du nehmen musst. Mhm. Bist du mit was für einem Täschchen?
Also das Vintage Louis Vuitton Täschchen.
Ja, und du hast so gefühlt. Und jetzt sehen die Delia ja nicht, oder? Aber in dem Moment, wo sie das sagt, machen ihre Augen bling, bling. Mhm. Und ich finde es so wichtig, dass sie das auch teilt, weil ich finde, immer wieder, wenn es so um Ressourcen geht und um eben Pflaster und was einem gut tut, dann hat man so eine Unterteilung in sinnvolle Ressourcen und so die oberflächlichen Blöden. Und da, ja, fällt mir immer wieder auf, dass gerade vieles, was Frauen sehr Freude macht, auch sehr schnell so abgetan wird und belächelt wird und also so ein bisschen dumm und oberflächlich. Also zum Beispiel eben irgend so ein kleines Täschchen oder bei mir sind es zum Beispiel die farbigen Nägel, wo ich merke, wenn es mir schlecht geht, macht das einen Unterschied. Das macht wirklich etwas. Also ich kann, wenn richtig Schlimmes passiert, kann ich auch in ein Nagelstudio sitzen und dann findet man irgendwie, vielleicht die Sarah ist ein bisschen seltsam, aber es macht einen Unterschied. Mir hat letztens eine Frau gesagt, für sie sagen es die roten Lippen. Also ist so, und auch eben die Mode, die Kleider, die man anhat, oder ein Schmuck. Also ich finde es so wichtig, dass wenn es um Pflaster geht, natürlich können Pflaster auch etwas sein, was man macht, eben ein Spaziergang in den Wald, das Wasser, aber dass man eben auch, wie ihr sagt, sowohl als auch, egal, Hauptsache die Augen machen das, was der Delia, ihre Augen nämlich jetzt gerade gemacht hat, die hat nämlich so gemacht, so bling, bling.
Ich habe schon lange kein kleines Täschchen mehr angehabt. Aber ja, vielleicht ist
es... Schau, jetzt machen sie wieder bling, bling. Schau, sie machen wieder bling, bling.
Ja.
Ja, danke vielmals. Schön, bist du da gewesen.
Danke vielmals.
Danke euch fürs Zuhören. Und vielleicht sucht ihr euch heute auch noch etwas, wo eure Augen ein bisschen zum bling, bling machen bringt.
Bling, bling, bling,
bling. Der Podcast ist unabhängig und werbefrei. Und ein totales Herzensprojekt. Und darum freut es mich besonders, wenn du abonnieren, herzeln und teilen. Weil dann kann er weiter wachsen. Und wenn noch mehr möchtest mich unterstützen, dann kannst du mir gerne auf buymeacoffee.com einen Kaffee spendieren. Danke vielmals. Den Link findest du in den Shownotes.